Herzlich willkommen zu Rechtverständlich, dem Podcast von Justiz NRW. In diesem Podcast sprechen wir mit Expertinnen und Experten über rechtliche Themen, die Ihnen im Alltag begegnen können. Mein Name ist Julia Jakobs und heute darf ich mit dem Direktor des Amtsgerichts Viersen, Herrn Sebastian Holtmann, über die rechtliche Situation einer betreuten Person sprechen. Herzlich willkommen, Herr Holtmann.
Vielen Dank, hallo.
Ja, Herr Holtmann, wir haben in unserem letzten Podcast schon über das Verfahren gesprochen, das zur Einrichtung einer rechtlichen Betreuung führen kann, aber noch nicht so richtig darüber, was es dann eigentlich für die betreute Person bedeutet, wenn das denn so durchgeführt wurde. Das möchte ich gerne heute nachholen. Vielleicht erstmal vorab eine Frage, die sich wahrscheinlich viele stellen, weil das ja auch ein bisschen angstbehaftet ist. Kann gegen meinen Willen ein Betreuer für mich bestellt werden oder für meine Angelegenheiten?
Ja, also das gibt es nur in Ausnahmefällen. Grundsätzlich soll die Betreuung wirklich eine Unterstützung sein, keine Bevormundung oder sowas in der Art früher. Oder das fragen die Leute heute auch häufig noch, bin ich denn entmündigt oder so. Mhm. Es soll erstmal eine Unterstützung, eine Hilfe sein. Nur unter engen Voraussetzungen kann auch gegen den Willen einer Person ein Betreuer bestellt werden. Man drückt das so aus, wenn die Person keinen freien Willen hat. Das bedeutet, die Person ist eben in der Regel psychisch krank, geistig behindert und erkennt aufgrund dieser Einschränkung ihren Unterstützungsbedarf nicht oder schätzt ihre Fähigkeiten nicht realistisch ein. Die Person denkt, ich kriege alles super geregelt, aber wenn man dann in die Wohnung reinkommt, sieht man sehr schnell, das ist eigentlich nicht der Fall. Ne? Ja. Oder dann ist die Post häuft sich und es ist nichts geregelt. Die Person sieht es aber nicht ein. Und wenn ein Arzt das feststellt, also da braucht das Gericht eine ärztliche Meinung, Einschätzung, kann diese Person ihre Defizite erkennen und oder nicht. Und wenn dann der Arzt sagt, nein, diese Person kann das nicht realistisch einschätzen, dann kann ich auch gegen den Willen der Person ausnahmsweise einen Betreuer bestellen, im Regelfall aber nicht.
Ja, man muss sich ja natürlich auch darüber klar sein, dass man nicht seine eigenen, sagen wir mal, seine eigene Situation, wenn es einem gerade gut geht, mit der Situation einer betreuten Person gleichsetzen kann bei dieser Fragestellung.
Genau. Ne?
Also das liegt ja ein bisschen in der Natur der Sache, dass ich manchmal vielleicht die gleiche Krankheit, die dazu führt, dass ich eine Betreuung brauche, mich dazu veranlasst zu denken, ich brauche keine.
Genau, das ist manchmal so, genau. Ja. Weil man so ein bisschen teilweise dann Realitätsverkennung hat vielleicht.
Ja, das verstehe ich. Wenn ich dann unter Betreuung stehen sollte, kann ich dann noch eigene Entscheidungen treffen oder ist das dann insgesamt dem Betreuer oder der Betreuerin überlassen?
Nee, also grundsätzlich bin ich in meiner Entscheidungsfreiheit nicht eingeschränkt. Also allein, weil ich einen Betreuer habe, heißt das nicht, dass ich selber nichts mehr entscheiden kann. Normalerweise ist das also eine Absprache zwischen dem Betreuer und der Person, wer sich um welche Dinge kümmert, solange die Person, die jetzt den Betreuer bekommen hat oder die Betreuerin geschäftsfähig ist. Ne? Ganz kurz, das ist eben nicht Voraussetzung, dass ich geschäftsunfähig bin, um einen Betreuer zu haben. Auch geschäftsfähige Personen können einen Betreuer bekommen. Das heißt, die Person kann sich grundsätzlich alleine auch kümmern, wenn sie geschäftsfähig ist, aber kann es aufgrund der Erkrankung, schafft sie es einfach nicht. Ne? Und dann wenn die Person aber sagt, um manche Dinge möchte ich mich alleine kümmern und der Betreuer schätzt es auch so ein, dass die Person das kann, dann ist das auch möglich. Dann kann man auch Dinge für sich selber weiter entscheiden grundsätzlich. Es gibt eine Ausnahme, das nennt man den sogenannten Einwilligungsvorbehalt. Das gibt es insbesondere in finanziellen Dingen. Da ist es so, wenn man die Befürchtung hat, die Person geht unvernünftig mit ihrem Geld um, aufgrund der Erkrankung in der Regel wieder, zum Beispiel aufgrund, sagen wir mal, einer Spielsucht oder vielleicht auch einer Drogenabhängigkeit oder einfach aufgrund kognitiver Defizite kann die Person, hat kein Verständnis für Zahlen, für Beträge und gibt das Geld einfach nach Lust und Laune aus. Wenn man da die Sorge hat, die Person verschuldet sich, dann kann man zum Schutz, also das generell, das Betreuungsrecht Recht ist, zum Schutz, zur Unterstützung der Leute da, keine Strafe oder sowas. Ne? Und dieser Einwilligungsvorbehalt ist ein Schutz vor einer Verschuldung. Und dann ist es so, dass wenn ich diesen Einwilligungsvorbehalt als Richter anordne in dem Betreuungsbeschluss, dann kann zum Beispiel in Vermögensangelegenheiten die Person in der Tat nicht mehr wirksam handeln. Oder immer nur, wenn der Betreuer vorher zugestimmt hat, wenn das abgestimmt ist. Zum Beispiel Online-Bestellungen im Internet oder so. Wenn der Betreuer im Nachhinein davon erfährt und sagt, ich habe nicht zugestimmt, kann er das alles wieder rückabwickeln, weil in seiner Bestellungsurkunde dieser Einwilligungsvorbehalt drinsteht. Aber auch das, diesen Einwilligungsvorbehalt darf ich als Richter nur anordnen, wenn ein Arzt vorher mir bescheinigt hat, dass das wirklich auch erforderlich ist.
Okay, das ist dann also wie eine Art Geschäftsunfähigkeit.
Quasi in dem Fall ja, das ist so ja. Die Ausnahme, in der man sagen würde, da kann die Person in der Tat nicht mehr selbstrechtlich handeln.
Okay, nur zum Verständnis, dann wäre das jetzt so, ich habe nur einen normalen Betreuer ohne Einwilligungsvorbehalt und bin geschäftsfähig, dann kann ich jetzt in irgendeinen Laden gehen und einen Handyvertrag abschließen und der ist dann wirksam, egal was mein Betreuer davon hält.
Richtig.
So, und wenn ich den Einwilligungsvorbehalt habe oder geschäftsunfähig bin, dann würde ich dann immer noch in den Handyladen gehen und immer noch den Vertrag abschließen. Der wäre dann aber nicht wirksam, sondern der Betreuer könnte sagen, stopp, so wie Eltern bei Kindern sagen, ich genehmige das nicht.
Richtig, das ist das Gleiche.
Verstehe. Alles klar. Was ist denn eigentlich, wenn, aber das liegt jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen, kommt jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen drauf an mit der Geschäftsfähigkeit und dem Einwilligungsvorbehalt, aber wenn sich der Betreuer und der Betreute oder die Betreute nicht einig sind über eine Entscheidungsfindung. Also der Betreute sagt, ich möchte einen weiteren Handyvertrag und der Betreuer sagt, du hast doch schon einen. Ist jetzt Quatsch, das machen wir nicht.
Ja, also wenn die Person geschäftsfähig ist und es keinen Einwilligungsvorbehalt gibt, dann ist das auch so vom Gesetz vorgesehen. Im Grunde hat der Betreuer den Willen und den Wunsch der betreuten Person zu respektieren. Der ist maßgeblich, das ist vor kurzem im Gesetz sogar nochmal verstärkt worden. Also der Wille der betreuten Person ist sehr hoch aufgehängt vom Gesetzgeber. Nur wenn das wirklich dem Betreuer total unzumutbar wäre, diesem Wunsch zu folgen, darf er davon abweichen. Das müssen aber dann schon wirklich Fälle sein, dass man sagt, das ist so total unvernünftig, die Person ruiniert sich, dann dürfte der Betreuer wohl auch solche Dinge entscheiden. Aber grundsätzlich hat er eigentlich die Wünsche zu respektieren, auch wenn er selbst anders handeln würde.
Ne? Ja, okay. Ja, wir haben ja in unserem letzten Podcast auch schon darüber gesprochen, dass sich ja auch Sachen ändern können. Ich würde annehmen, dass wenn es überhand nimmt mit den der siebte Handyvertrag abgeschlossen wird, dass der Betreuer vielleicht gegebenenfalls auch mal dem Gericht sagen würde, ich befürchte, wir brauchen hier eine Ausweitung. Ne?
Genau, das passiert auch. Ne? Ja, das in beide Richtungen passiert ist. Das passiert entweder, dass es anfänglich keinen Einwilligungsvorbehalt gab und dann meldet sich der Betreuer und sagt, ich habe Einblick aufs Konto und das funktioniert nicht, das läuft aus dem Ruder, ich rege einen Einwilligungsvorbehalt an und dann prüfe ich das als Richter und hole ein Gutachten vom Arzt ein. Genauso geht es auch andersrum, dass ein Einwilligungsvorbehalt angeordnet war und dann guckt der Betreuer sich das eine Zeit lang an und sagt, ich habe den Eindruck, die betreute Person kann inzwischen doch vernünftig mit ihrem Geld umgehen, ich rege an, das aufzuheben und dann kann das auch aufgehoben werden.
Ja, spannend.
In Gesundheitsfragen, da kann das auch sein, dass der Betreuer mal gegen den Willen des Betroffenen entscheidet, wenn die betreute Person aufgrund ihrer Erkrankung nicht einwilligungsfähig ist. Ne? Also es steht irgendein Eingriff an, eine Operation und die betreute Person möchte diese Operation nicht durchführen, sagt, ich möchte es nicht und die Ärzte sagen, das wäre aber schon wirklich wichtig und dringend indiziert. Im Grunde müssen dann die behandelnden Ärzte entscheiden, kann die betreute Person die für und wieder abwägende Operation. Also es gibt ja dann dieses Aufklärungsgespräch und der Arzt muss letztlich entscheiden, wer muss jetzt diesen Aufklärungsbogen, die Einwilligung unterschreiben. Ist es die betreute Person oder der Betreuer? Und der Arzt muss eben gucken, wenn die betreute Person einwilligungsfähig ist aus ärztlicher Sicht, dann darf auch nur die betreute Person entscheiden. Wenn die Ärzte aber sagen, die Person ist wirklich nicht einwilligungsfähig, dann entscheidet der Betreuer. Und dann gibt es manchmal auch so Zwangsbehandlungen, da können gegen den Willen auch Behandlungen durchgeführt werden, wenn sonst wirklich ein erheblicher gesundheitlicher Schaden entstehen würde und die Person das aufgrund einer geistigen Einschränkung einfach nicht erkennt, dass das dringend erforderlich ist.
Und ist das für so eine Zwangsbehandlung, reicht dann schon, dass eine Betreuung eingerichtet ist für gesundheitliche Angelegenheiten oder muss dann zusätzliche Entscheidung getroffen werden.
Genau, dann kommt eine zusätzliche Entscheidung. Also Voraussetzung ist erstmal überhaupt, dass der Betreuer für die Gesundheitsfürsorge bestellt ist. Aber das reicht nicht aus, um dann Behandlungen gegen den Willen der betreuten Person durchführen zu lassen, sondern dann muss er sich ans Gericht wenden, der Betreuer, und beantragen, dass das Gericht so eine Entscheidung genehmigt. Das Gericht holt dann in der Regel auch ein ärztliches Gutachten ein und lässt eben prüfen, ist das aus medizinischer Sicht wirklich geboten, diese Behandlung durchzuführen. Und dann ist auch wieder vorgesehen, dass der Richter die betreute Person persönlich trifft, also mit ihr darüber redet. Und in solchen Verfahren wird auch ein sogenannter Verfahrenspfleger bestellt. Der soll sozusagen die aus objektiver Sicht neutral auch eine Meinung dazu abgeben, ist das jetzt sinnvoll und im Interesse der betroffenen Person diese Behandlung durchzuführen oder nicht.
Ja.
Und dann muss der Richter das entscheiden.
Jetzt zu meinem Verständnis. Es ist ja so, dass ich natürlich grundsätzlich entscheiden kann, ob ich mich jetzt behandeln lassen will, wenn ich jetzt irgendeine Erkrankung festgestellt wurde. Ne? Ich kann ja auch sagen, ich möchte nicht.
Genau.
Ich möchte mir diese Qual ersparen, ja, genau. Was auch immer. Mhm. Das heißt, diese Zwangsbehandlungssachen, die kommen wahrscheinlich, würde ich denken, nur dann in Betracht, wenn ich nicht nur nicht behandelt werden möchte, sondern wenn das aufgrund meiner anderen Erkrankung so ist oder ich das deswegen nicht verstehen kann, oder?
Genau, weil wenn ich krankheitsbedingt aufgrund in der Regel entweder einer geistigen Behinderung oder einer schweren psychischen Erkrankung, zum Beispiel aufgrund einer Psychose oder so, ja. Das nicht mehr realistisch einschätzen kann. Und es muss aber ohne die Behandlung erheblicher gesundheitlicher Schaden oder sogar eine Lebensgefahr drohen. Ne? Okay. Dann darf sowas genehmigt werden.
Ja. Verstehe. Ja, das ist ja, sind ja ganz schön viele Einzelfallentscheidungen dann, ne?
Ja.
Im Konkreten, verstehe ich. Das ist aber eine ganz gute Überleitung zu einer anderen Frage, die ich mir gestellt habe, die Sie so halb schon beantwortet haben, nämlich, ob es auch Entscheidungen gibt, die der Betreuer nicht oder die Betreuerin nicht alleine treffen darf, wo sie vorher sich noch irgendwo ein Okay abholen muss. Das eine haben wir ja jetzt schon,
genau,
mit der Zwangsbehandlung.
Das ist einmal die Zwangsbehandlung und dann gibt es auch geschlossene Unterbringungen. Ne? Das kommt auch vor. Das sind in der Regel oder häufig psychiatrische Kliniken, in die die Person aufgrund einer schweren psychischen Erkrankung oder Krise eingewiesen wird. Und wenn die Person damit nicht einverstanden ist oder überhaupt gar nicht in der Lage ist, sich dazu äußern, das kann auch mal sein bei einer schweren Demenz zum Beispiel. Mhm. Ne? Immer, wenn man sich sonst ernsthaft Sorgen um die Person machen müsste, dass die Gesundheit schwer gefährdet ist oder auch das Leben. Zum Beispiel bei dementen Personen, die haben häufig so Hinlauftendenzen, dass die weglaufen, sich verirren, gehen aus dem Haus, laufen über die Straße, ohne die Gefahren des Straßenverkehrs noch realistisch im Blick zu haben, dass man sich wirklich Sorgen machen muss und dass auch normale offene Seniorenheime zum Beispiel sagen würden, so eine Bewohnerin, so ein Bewohner können wir nicht zuverlässig hier mehr beaufsichtigen. Und dann versucht man in der Regel, ist das dann nur vorübergehend, dass diese Personen stabilisiert werden in einer Psychiatrie durch in der Regel eine medikamentöse Behandlung und dann hoffentlich auch wieder zurückkehren, zum Beispiel entweder nach Hause mit Unterstützung oder in ein normales Seniorenheim. Es gibt manchmal auch Fälle, da ist das dauerhaft nötig, so eine geschlossene Unterbringung. Zum Beispiel, da fallen mir jetzt ein, eben in der Regel, häufig sind das wirklich schwer demente Menschen, die sonst eben selbst erheblich gefährdet werden. Auch hier ist es immer so, es geht um den Schutz der Person. Mhm. Das Betreuungsrecht möchte den Leuten helfen, möchte sie schützen, manchmal vor sich selbst schützen. Und das ist zum Beispiel so ein Fall. Aber genau, das muss vom Richter genehmigt werden, der auch immer eine ärztliche Meinung braucht dazu, ob so eine geschlossene Unterbringung erforderlich ist. Das kann also entweder in einem Krankenhaus sein, es gibt aber auch geschlossene Seniorenheime oder geschlossene Wohneinrichtungen für schwer geistig behinderte Menschen, dass die nicht alleine unterwegs sind, sich verirren. Häufig wissen die gar nicht, wo sie wohnen, könnten gar nicht sagen, ich muss dahin zurück, ich heiße so und so. Mhm. Und ja, würden den Weg nach Hause nicht zurückfinden. Und dann kann man das genehmigen, immer zeitlich befristet, in der Regel höchstens für ein Jahr, in Ausnahmefällen bis längstens 2 Jahre, wenn überhaupt gar keine Veränderung absehbar ist. Aber häufig ist es auch zum Beispiel bei einer Einweisung in eine psychiatrische Klinik erstmal für einige Wochen nur, ne? In der Hoffnung, dass sich die Lage stabilisiert.
Okay. Das heißt, die Zwangsbehandlung und die geschlossene Unterbringung bräuchte eine Extraentscheidung. Ansonsten ist der Betreuer, die Betreuerin frei,
ja,
oder gibt es noch irgendwelche Einschränkungen?
Genau. Was noch vorkommt, ist, das nennt man die sogenannten freiheitsentziehenden Maßnahmen. Das gibt es auch in der Regel in Krankenhäusern oder Pflegeheimen, dass Personen, die sturzgefährdet sind, nachts zum Beispiel unbeaufsichtigt aus dem Bett aufstehen möchten und dann ist, weil sie sehr instabil körperlich geschwächt sind, sich nicht auf den Beinen halten würden und stürzen würden, sehr wahrscheinlich. Um das wieder zu verhindern, wieder zum Schutz der Leute, kann man dann genehmigen, entweder so gibt es so Bauchgurte, die man anlegt im Bett oder die Bettgitter werden an den Seiten der Betten hochgeklappt. Das sind freiheitsentziehende Maßnahmen und da greift auch wieder der Richtervorbehalt. Das heißt, weil es eine Freiheitsentziehung ist, muss der Richter es genehmigen, guckt sich immer vor Ort die Situation an, versucht mit der betroffenen Person drüber zu sprechen und braucht wieder eine ärztliche Bescheinigung, dass das auch wirklich erforderlich ist. Das sind so die Genehmigungen, die der Richter treffen muss. Das ist für Außenstehende manchmal ein bisschen komisch. Also im Betreuungsverfahren beim Gericht hat man teilweise mit einem Richter zu tun, teilweise aber auch mit einem Rechtspfleger. Mhm. Jetzt die Entscheidungen, die ich gerade so genannt habe, das betrifft ja mehr so gesundheitliche Dinge und die Personensorge. Da trifft der Richter die Genehmigungsentscheidungen. Alles, was so vermögensrechtliche Dinge sind, da ist der Rechtspfleger gefragt, mhm, und entscheidet dann, ob bestimmte wesentliche, wichtige Vermögensgeschäfte genehmigt werden können. Mhm. Zum Beispiel Veräußerung einer Immobilie, Auflösung eines Kontos, Kündigung eines Wohnungsmietvertrages. Mhm. Da gibt es aber, glaube ich, noch einen gesonderten Podcast mit Rechtspflegern.
Ja.
Ne?
Ja.
Also da würde dann auch, also besonders wichtige vermögensrelevante Entscheidungen darf der Betreuer auch nicht immer alleine treffen. Und da würde dann aber die Rechtspflegerin oder der Rechtspfleger beim Amtsgericht drüber entscheiden.
Okay. Super. Also ich nehme jetzt mal mit, weil wir haben ja doch jetzt ganz schön viel gesprochen und Sie korrigieren mich bitte, wenn es nicht richtig ist. Ja? Aber grundsätzlich kann die betreute Person immer noch selber Entscheidungen treffen, es sei denn, sie ist geschäftsunfähig, also Verträge schließen,
genau,
oder sehr Einwilligungsvorbehalt besteht.
Genau.
Der Betreuer, die Betreuerin und die betreute Person sollen sich abstimmen, und wenn es ganz große, wichtige Sachen sind, gibt es unter Umständen manchmal einen Richtervorbehalt oder Begrenzung, was so Vermögenssachen angeht, durch die Rechtspfleger, dass der Betreuer da doch noch mal vorher sich ein Okay abholen muss.
Richtig, so, genau.
Ne, okay, ja, total interessant. Vielen Dank.
Gerne.
Dieser Podcast ersetzt keine Rechtsberatung, soll Ihnen aber helfen, sich einen ersten Eindruck zu verschaffen.